Are we ready to rumble? In the left corner, we have Basti, the mighty king of hate.
Warum hate?
Anime opening hate.
Warum Anime opening hate?
Weil du immer eine 7 gibst.
Hä? Der Andreas bewertet immer meine Openings schlecht, die absolut peak sind.
Hä? Sehr gut. Hast recht. Aber heute werden Andreas und ich zusammenstehen.
Und beide haten.
Beide haten, ja.
Nee, ich glaube auch nicht, dass Opening so gut gibt. Obwohl es ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das eher, ich glaube, es gefällt eher Lorenz als Andreas auf jeden Fall.
Oh, dann kann ich vielleicht auch nicht haten. Naja, werden wir sehen.
Aber ich habe gesagt, es gefällt dir eher. Ich habe nicht gesagt, ob sie gefällt.
Ah, okay.
Das Opening gibt mir immer so einen leichten, ich weiß nicht, irgendwie gibt mir es ein bisschen SAO-Vibe, ich weiß auch nicht warum.
Also das, was ihr jetzt gehört habt, ist so a little bit nutshell of Degenerate Stammtisch. Wir labern einfach nur Müll. Und wir kommen nicht dazu, dass wir wirklich ein Intro machen und euch begrüßen, sodass ihr hier hergefunden habt und ja, willkommen zum Degenerate Stammtisch. Jeden Donnerstag um 4 Uhr. Und zwar nicht einen normalen Donnerstag. Es ist der
Degenerate Donnerstag.
Ja.
So wäre ein Intro, wenn wir es schaffen würden, aber das schaffen wir nicht. Gut, eigentlich habe ich es ja jetzt gerade geschafft, aber egal.
Leider.
Was?
Ja, wir haben es geschafft.
Perfekt. Gut, und damit, das war's für diese, genau.
Degenerate Donnerstag.
Oder hast du noch was zu sagen, Basti?
Also gehen wir jetzt wirklich. Also, wir können alles weglassen. Ich rede kurz über Blue Peak und das reicht mir dann so.
Was?
Dir reicht
Blue Peak. Du hast noch eine andere letzte Episode diese Woche.
Es gab
ganz viele letzte Episoden.
Ja, wir haben sehr viel zu reden.
Ja, okay. Dann fangen wir trotzdem mal mit Blue Box an, oder?
Blue Peak?
Ja, muss man schon sagen, so. Hat schon alle Ehre gemacht, fand ich. Also, letzte Folge war ja der ihr komischer Trip und am Ende war ja Hina so mit ihrer Freundin da, hat über das Lagerfeuer geredet. Am Anfang so ein kurzer Rückblick. Und dann war so eine kurze Szene, da wollte Hina dann Taiki ansprechen, aber da hat sie gesehen, wie er das Side-Eye auf Chi gemacht hat, also ein bisschen drüber geschaut hat. Also nicht so ein Side-Eye, halt so ein offensives Straight-Eye auf Chi.
Sehr straight, ja. Gaffa.
Ja, genau. Und ja. Und dann kam halt so, also in der Folge ging es halt sehr, sehr stark um Hina, sag ich mal. Und da ging es viel um ihre Gedanken, wie sie über Taiki denkt, wie ihre Dynamik miteinander ist, wie sie über die Liebe denkt, wie sie über ihre Chancen denkt. Und allgemein hat sie schon immer gewusst, dass Taiki eigentlich in Chi verliebt ist. Aber sie hat es ihm trotzdem gestanden, ne? Aber da ist es ihr auch klar. Und da hat sie halt über ihre ganze Beziehung so miteinander Revue passieren lassen. Und da hat sie zum Beispiel sowas gesagt, die Chibi-Hinas in ihr haben getanzt, wenn Taiki sie rot so errötet angeschaut hat. Also dass sie gemerkt hat, dass Hina auch in ihm was ausgelöst hat. Fand ich coole Szene irgendwie. Und die hat da halt dann über alles nachgedacht. Und das war so der Anfang der Folge, so die erste Hälfte eigentlich. Und so, da kamen zum Beispiel so Sachen, dass sie zum Beispiel diese Gerüchte damals nicht so schlimm fand. Und dann hat die auch so über sowas, über ihre mögliche Beziehung nachgedacht. Zum Beispiel, dass sie Händchen halten. Und dann hat sie einfach einen Baum geschlagen. Das fand ich eine gute Szene. Hat sie einfach so random einen Baum geschlagen hat und einfach die Dudes so vorbeigelaufen sind und sich gedacht haben, was ist mit ihr los? Also ich gehe davon aus, dass sie sich da gewisse Sachen vorgestellt hat.
Und also, das war mal wieder absoluter Taiki-Move gefühlt.
Genau, und dann sind die irgendwie aufeinander getroffen, dann, wo die halt dieses Barbecue da, glaube ich, vorbereitet haben, was sie da gemacht haben. Und da war es so, dass Hina dann so ein Blatt im Haar hatte und dann hat Taiki ihr das rausgeholt. Und da wollte Tina ihm kurz mal sagen, dass sie ihn liebt, aber sie so, nee, das kann ich jetzt doch nicht bringen. Und er hat es doch nicht gemacht. Und dann kam auch eine Goat-Szene aus der Folge. Q hat einfach absolut Ayame geroastet, fand ich gut. Weil
Beste,
die
beste.
so, ja. Auf jeden Fall hat sie halt so Liebesweisheiten rausgehauen und den Q so, also du datest schon ziemlich viele Leute, aber es hält nicht lange. Ich weiß nicht, ob du darüber reden solltest. Und sie so, Und da war sie einfach erstmal pissed.
Ja, er ist der Hater vom
Ja.
Herrn, ne? Er weiß, was er das machen kann.
Und dann hat sie den absoluten Hate auf Q gehabt, da hat sie ihn einfach so random angeschaut und so angebäht. Und dann, ja, genau. Aber Ayame will trotzdem Hina weiter supporten und schau mal, wo der Support von Ayame noch hingeht. Nämlich Taiki hat nämlich seine Jacke in der Turnhalle vergessen und dann hat Ayame, weil sie ja Wing Girl vom Herren ist, vor dem Herren ist, sagt sie natürlich Hina, ja, such mal die Stereoanlage in der Turnhalle. Aber da war keine Stereoanlage und dann haben eben Taiki und Hina die zusammengesucht. Aber dann haben die sie eben nicht gefunden und haben sie das Lagerfeuer gesehen, das sie da fabriziert haben. Und dann haben sie sich das eben aus der Halle angeredet und da hatten die eigentlich ein ziemlich deepes oder ein ziemliches wholesomes Gespräch, sage ich mal, so über ihre Vergangenheit. Zum Beispiel, dass Taiki natürlich, wie sein Leben so ist, sein Lebenssinn, dass er wieder mal nur am Runnen ist bei den ganzen Schulausflügen. Und einfach der krasseste Runner of all time ist. Also er ist always on the run. Falls sich jemand mal ein Radio anhört. Ich weiß nicht, ob das bei euch so läuft.
Nee,
Und
ich höre
ja,
kein
genau.
Radio, ich höre nur die Generate Stammtisch.
Okay. Andreas, richtige Antwort. Danke. Das war eigentlich nur ein Test. Das ist natürlich klar. Niemand hört Radio. Nein, Spaß. Also wenn uns irgendein Radiosender sponsern wollen würde, wir sind dabei. Genau, und dann hat Tina halt so ein bisschen so gelabert und dann kam zur Sprache, was Taiki eigentlich damals bei diesem Königsspiel sagen wollte. Hat sie erst gesagt, ja, Taiki war eh zu feige, der hätte da eh nichts gesagt. Und dann aber hat Tina auch sowas gesagt, es stört es nicht, dass er in sie verliebt ist, weil sie ihn so sehr liebt. Und dann wollte sie eigentlich so weglaufen und dann kam so von hinten so das Grummen und das war das. So der Anfang vom Ende. Und dann hat sie ihm eben gesagt, hat er ihr gesagt, dass sie nicht zusammen sein können. Und Hina wollte die ganze Zeit, hat dann gesagt, nein. Also sie wollte sich dagegen wehren und hat gesagt, ich lasse dir alle Zeit der Welt, ich will warten, bis du könntest auch mit Chi zusammen sein und wenn du nicht mehr mit ihr zusammen bist, dann kannst du mit mir zusammen sein. Aber Taiki sagt dann endgültig, dass er das nicht will, weil er eben diese Unentschlossenheit, der findet, dass dadurch halt eben, dass er die beiden eigentlich dadurch verletzen würde, dass er eben unentschlossen ist, dass er sowohl Chi als auch Hina dadurch verletzen würde, oder vor allem Hina dann auch. Und Hina wehrt sich eben weiterhin dagegen, aber Taiki hat dann schlussendlich doch gesagt, dass es nichts daran ändert, wen er liebt. Und war dann der absolute Stich ins Herz. Dann hat Tina das vorhin angefangen und ist dann weggelaufen. Und dann kam natürlich Ayame entgegen und hat sie bei ihrem absoluten Mental Breakdown getroffen. War schon sehr emotionale Szenen sind, muss ich sagen. Obwohl ich eigentlich eher Team Chi bin, waren das schon krasse Szenen. Und dann kam noch so ein kleiner Szenenschwenk. Dann kam nämlich Chi noch mal kurz beim Lagerfeuer. Die hat sich dann so kurz umgeschaut. Und da hat sie eben nicht hat sie gesehen, dass sowohl Hina als auch Taiki nicht da sind. Und dann war sie natürlich auch wieder jealous, aber ist ja egal. Und dann am Ende haben wir noch den absoluten Mental Breakdown für Hina. Nochmal als Schlussszene. Und ja, hat dann absolut geheult. Krasse Folge, sehr emotional. Krasser Plot natürlich für die ganze Dynamik in der Serie. 100 aus 10. Ja.
Also sehr gute Folge, vor allem das Liebesdreieck wurde aufgelöst, wo ja immer ganz viele Leute haten, dass es ein Liebesdreieck gibt. Das ist ja jetzt zu Ende, ganz einfach, ne? Und dementsprechend, also super Folge, gebührender Abschluss für erste Staffel.
Es kommt noch eine Folge nächste
Was?
Woche.
Scheibenkleister.
Mann, endlich immer noch kein Blue Box fertig. Scheiße.
Scheiße.
Aber zumindest ist es endlich nächste Woche vorbei.
Das wäre ein super Cliffhanger gewesen. Die Leute hätten so Bock auf die fucking zweite Staffel oder den Manga zu lesen, ne? Aber nein! Jetzt hauen sie halt noch
eine Folge raus. Aber muss man mal sagen, also die erste Staffel, du weißt halt über Chi weißt du nicht so viel. Das wird halt alles in der zweiten Staffel kommen. Weil bis jetzt war eigentlich, also in der ersten Staffel wurde ja gefühlt eigentlich nur Hina thematisiert. Also über Chi hast du eigentlich noch nicht so viel erfahren. Das wird ja alles noch kommen, deswegen ist das schon. Deswegen ist es wahrscheinlich auch bei vielen so, dass die alle Team Hina sind. Weil einfach Hina bis jetzt mehr absolut viel mehr thematisiert wurde als Chi. Chi ist halt da, die ist so Shanks aus Blue Box so ein bisschen so. Also nicht ganz, ein bisschen übertrieben. Aber so in etwa. Und ja.
Ja.
Das war's. Soll ich dann gleich mit Sakamoto weitermachen?
Ja, bitte zieh uns runter.
Ja. Achso, jetzt 0 auf 10 meinst du, oder was?
Nee. So schlimm ist nicht.
Also, ja, da kann man eigentlich nicht so viel zusammenfassen. Also, die sind halt in einem Casino und die spielen da dann halt so Poker und Roulette und so einen Scheiß. Und dann Shin hat halt so beim Poker halt die Gedanken von den anderen gelesen. Sakamoto hat halt irgendwie das andere Scheiß manipuliert. Dann gab es so einen Flashback für diesen Wu-Tang-Dude da, wie Lu ihn damals gerettet hat und gesagt, dass jeder Mensch irgendeine Stärke hat oder eine Superkraft und sein ist irgendwie sein Gehirn. Und dann haben die Schwarzen Peter gespielt. Also, dass man halt eben nicht den Joker ziehen darf. Und das war so ein bisschen wie Spy Family, Andreas. Zweite Staffel, was du gesehen hast.
Ja.
Die Damien-Anya-Szene zwischen Lu und Wu-Tang, weil die dann auch so geheult hat und so glücklich war, wenn er so über den Joker war und nicht über den Joker.
Ja,
genau. Und das war die Szene. Und dann wurden die irgendwie von seinen eigenen Leuten verraten, also dieser Wu-Tang. Und dann haben sie besiegt und dann hat Wu-Tang denen so ein bisschen von diesem Slur erzählt, der eben für Sakamotos Kopfgeld verantwortlich ist. Und dann hat er noch irgendwie erzählt, dass irgendwelche anderen Dudes, also so irgendwie solche Dudes ausgebrochen sind aus dem Gefängnis. Und die sind dann nach Japan gekommen. Und die waren dann in irgendeinem Restaurant und die wurden dann von diesem Rentier-Dude, keine Ahnung, der immer noch lebt, beauftragt. Und ja, ach so, weil Sakamoto keine Leute tötet, stimmt, sorry. Beauftragt dann eben die Gang zu töten. Und die wollen dann eben Sakamoto töten und dann will eben die Gang die auch besiegen oder bezwingen, damit sie eben mehr über das Kopfgeld und alles erfahren. Ja. Fehlt da noch was, Lawrence? Keine Ahnung.
Nein. Hast du alles erwähnt, was erwähnenswert war?
Ja.
Und um es in den Worten von Giguk zu sagen, der YouTuber, it's not good, it's not bad, it's solid.
Das heißt?
8 von 10.
Ja, okay, dann gebe ich auch noch 8,5. Ich habe zwar eine 9 da stehen. Ne, ich habe 8,5 oder 9 da stehen. Ja, Sakamoto wird es eine 9 oder 8 sein. Ist okay, aber es ist kein. Ist es scheiße? Es war lustige Szenen, sowas wie diese Dingsszene, war schon lustig so, mit diesem, sie geheult hat und nicht geheult, fand ich schon lustig irgendwie ein bisschen. Aber ist halt nicht so legendär wie Blue Box. Wenn halt zum Beispiel.
Auch Dandadan war viel besser.
Ja, war schon besser. Aber weißt du, worauf ich Hoffnung habe? Weil Blue Box ja bei Netflix kommt, dass sie das einfach voll durchanimieren werden, weil Netflix eigentlich immer ihren Shit absolut durchanimiert.
Oder die zweite Staffel wird dann eine Real-Life-Animation.
Das gibt's doch gleich schon.
Sorry, aber nicht. Ja, so ein koreanisches Ding, ne?
Ja.
Oh Gott.
Okay, also Folge 8,5 von 10.
Ja. Und dann springen wir gleich mal rüber.
Der ist noch nett abgeschlossen.
Nein, Folge 11 war das.
Ah, okay. Gut.
Springen wir gleich mal rüber in einen, der immer noch nicht abgeschlossen ist. Amiku-Doktor. Oder vielleicht doch. Denn wir beginnen mit einer Szene, die Mats gekündigt wird. Beziehungsweise.
Gleiches Level wie Hina, ganz ehrlich so.
Ja. Also er soll. Ja, es ist schlimm. Die Story kann jetzt eigentlich nicht mehr weitergehen. Es ist einfach vorbei.
Ja.
Gut, Damit ab zur nächsten Folge, ne? Okay. Nee, es kommt tatsächlich noch ein bisschen was hinterher. Es ist also nicht das frühzeitige Ende der Serie. Nein. Denn zwar wird so gesehen Takanashi gekündigt, in Anführungsstrichen. Also sein Arbeitsverhältnis in diesem speziellen Krankenhaus wird beendet. Denn er ist ja eigentlich nur so leihweise so in die Richtung als Arzt da in der disziplinären Abteilung. Und deswegen kommen wir auch gleich zum Fall dieser Folge. War es da irgend so ein komischer junger Typ, Kerl, in irgendeinem Anwesen bewusstlos geworden und musste dann reanimiert werden. Aber da hat sich herausgestellt, dass seine Lungen voller Wasser sind und er effektiv gestorben ist und ertrunken ist. In einem abgeschlossenen Raum. Das ist, ruft natürlich fast sofort Amiko auf dem Platz, aber erstmal muss sie sich tierisch drüber aufregen, dass natürlich Takanashi versetzt wird oder eben dieses Arbeitsverhältnis beendet ist und Takanashi wird voll von ihr geblamed, wieso auch immer, weiß ich nicht, keine Ahnung, ne? Als könnte er was dafür, dass er gekündigt wird. Also, ich weiß nicht, wie da die Arbeitsverhältnisse sind, aber naja, keine Ahnung, also das war ja von vornherein irgendwo klar, dass er irgendwann wieder zum Uniklinikum muss. Aber naja, egal. Sie hat sich dann wohl offensichtlich ein bisschen abgeregt, denn dann wird Takanashi wieder ins Büro in ihr Haus gerufen auf dem Dach und sie erzählt von irgend so einem komischen Kollegen, den Takanashi nämlich ersetzen soll. Der heißt Seiji und der ist wohl in diesen speziellen Fall verwickelt, den sich Amiko Sensei jetzt annimmt. Und zwar ist es nicht nur irgendein normaler Tod, sondern tatsächlich wird das Ding als Mord eingestuft. Und das ist natürlich für Amiko hier, für Takao, die reinste Wonne, so gesehen, ein Mord in einem abgeschlossenen Raum. Und dann frage ich mich, ist diese Serie von Mazda gesponsert? Das habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Es ist wirklich tolle gewesen, diese Episode. Wie da das erstes Jahr der tolle alte Mazda abgebrannt. Jetzt hat er so einen neuen. Und da wurde einfach sowas von Showcase gemacht über diese Karre hinweg. Naja, egal. Ich glaube, da ist ein bisschen Sponsoring am Start hier. Gut, aber egal. Es geht ja jetzt darum, dass Takao so gesehen den Mord aufklären möchte, damit Takanashi nicht versetzt werden muss, weil dann dieser Seiji-Typ wieder in das Uniklinikum gehen kann. Denn jetzt wurde er so gesehen erstmal suspendiert, weil er halt verwickelt ist. So ein bisschen. Aber wie er verwickelt ist, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, denn jetzt sind die erstmal dahin gekarrt zu dem komischen Vater, der da dem das Anwesen gehört, wo der der Daiki, so heißt das Opfer, gestorben ist. Und dieser Daiki ist halt nicht nur das Opfer, sondern auch der ältere Bruder von dem Seiji. So, jetzt sind alle Verhältnisse geklärt. Vater, Bruder, Sohn und Sohn. Dann wird erstmal ein bisschen erzählt drüber, naja, wie das halt abgelaufen ist, wie der gestorben ist und natürlich, dass es offensichtlich ein sehr schwieriges Familienverhältnis gibt mit Fremdgehen und zwei Mütter so gesehen, also die beiden Brüder sind Halbbrüder, dann kommt's raus, dass der Vater versucht hat, Seiji zu decken, indem er die Leiche des Daiki verbrannt hat und einen natürlichen Tod attestiert hat. Denn es gab, bevor der Daiki gestorben ist, eine Auseinandersetzung bei irgendeiner Party, die da in dem Anwesen abgehalten haben, wo der Seiji von dem Daiki halt schwer verletzt wurde am Kopf Und ja, die Polizei und der Vater gingen halt davon aus, dass der Seiji da irgendwie, ja, aus Rachegründen wohl diesen Mord begangen hat. Naja, und dann fahren sie noch ins Klinikum und befragen da noch ein bisschen das Personal über Daiki und Seiji, und da macht sich irgend so eine aus der Notfallbetreuung, also für den Zuschauer auf jeden Fall, verdächtig, die wohl was mit dem Daiki sicherlich, oder mit dem Seiji zu tun hat. Aber das wird alles nicht aufgeklärt und die hauen dann wieder ab, fahren wieder ins Klinikum, noch mehr Mazda Showroom und das war's.
Ja, das war's.
Das war's.
Und das heißt von 9, von 1 bis 10, von 9 bis 10, weil es kein, weil es immer mal 9 ist.
Ja, 8.
Was?
Hä?
Ja.
9 von 10 zumindest, aber 8 ist ein Hate.
Ja, okay, ich gebe eine 9 von 10. Ich fand es auch, jetzt war eine solide Folge, war jetzt nicht die beste Vorurteilung so. Hatte ich der Kulturi-Schock so hart mitgenommen, dass du es einfach nicht mehr höher bewerten konntest?
Ja, vielleicht. Kann schon sein. Und natürlich, dass sein guter alter Wagen abgebrannt ist. Das sitzt einfach noch so in den Knochen. Ach, es ist
so deep.
Es ist einfach deep. Ja, aber.
Und dass er Takao nicht fahren lassen hat.
Ja, das war natürlich auch so. Die mit ihrer goldenen Lizenz. Ja, ja, klar.
Noch nie Unfall gehabt.
Ja, genau.
SF-Klasse 30 schon erreicht.
Ja, die brauchen eigentlich gar nichts mehr zahlen. Aber naja. So ist er halt, ne? Takao. Kann sich halt auch chauffieren lassen.
Ja, kann nicht jeder.
Kann nicht jeder.
Wahrscheinlich auch nur Kotori machen, bin ich ganz ehrlich. Der ist auch schon so ein leichter Maso, glaube ich. Ein ganz leichter.
Ja, aber was auch nicht jeder kann, ist aus einem Bad Ending ein Good Ending zu machen. Und damit leite ich über zur nächsten Episode, die ich vorstellen möchte, und zwar Zenshu, die letzte Episode. Oder? Hoffe ich doch. Nicht, dass ich jetzt... das sah sehr nach der letzten Episode aus. Gut.
Season 2?
Nee, kein Fall.
Denkst du nicht, dass du eine rauskommst?
Nee.
Ich lese mir irgendwelche Fanfictions durch, ich sag's euch.
Ja, mach das. Ja! Wo waren wir stehen geblieben? Die Welt geht unter. Hast du schon erwähnt? Naja.
Nö.
Ja. Genau. Und Memel rettet Natsuko und Unio erstmal, ne, wieder vom Void. Und Luke
ist zu Prime Gigamesh geworden.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Hat er erstmal voll den Gigamesh-Move rausgeholt und sich halt eben in dieser krassen Animation in den Super Void verwandelt. Indem er auch gleich noch easy die letzte Stadt so halb vernichtet mit einer geführten Atomexplosion, die aber dann wohl gar nicht so schlimm war, denn die waren ja noch, stand ja noch so die Hälfte. Und dann hat er halt wirklich diesen Gigamesh-Angriff rausgeholt, mit einfach gefühlt 1 Million Schwerter beschworen, riesig groß die Dinger, also hier, keine Ahnung, 10 Meter lang oder so, ne? Und hat die dann da auf die Leute geschleudert. Und zwischendurch wurde einfach mal so QJ wiederbelebt. Auch wieder da, ne?
Ja.
Und Natsuko cool. Ist halt immer noch fest entschlossen, die Geschichte zu ändern und zeichnet tatsächlich den Held Luke, der dann gegen den bösen Luke Super Void kämpfen darf. Und Unio und Memeln kombinieren halt ihre Magie, um eben die Stadt zu beschützen. Und dann wird Natsuko zum Beispiel auch getroffen wieder, kann sich aber jedoch im Gegensatz zu den vorherigen Malen wieder aufrappeln. Und danach lösen sich halt trotzdem irgendwie alle Leute auf. Also Die kratzen alle ab. Ne?
Ja.
Und Natsuko versucht halt da im Schweiß ihres Angesichts Luke immer wieder neu zu zeichnen, weil der halt durch den Gilgamesh-Superangriff immer wieder zerstört wird. Naja, als Natsuko dann auch von den Fluten erwischt wird, erscheint dann auf einmal QJ bei ihr. Einfach so am Start. Und macht einfach mal die Taschenlampe an. Tja, und dann zeichnet Natsuko halt weiter, obwohl sie schon eben von dieser eigentlich vernichtenden Welle getroffen wurde. Und dann lösen sie sich aber auch beide auf und Natsuko haut aber trotzdem noch ihre finale Zeichnung, ihre Korrektur raus und sie zeichnet tatsächlich einen anderen Luke diesmal, und zwar den Luke aus der Oase. Und der kann sich tatsächlich den Super Void vernichten und dann entsteht ein neues Soul Future oder viele neue Soul Future. So gesehen werden alle dann wiederbelebt und die Welt wird neu erschaffen. Und die Freude ist dann aber trotzdem von kurzer Dauer, denn Natsuko einfach so, ja, meine Arbeit ist hier getan, ist vorbei mit mir. Und die löst sich dann nochmal auf, schon wieder. Diesmal aber tatsächlich und gesteht aber während des Auflösens Luke noch ihre Liebe. Und sie erkennt dann halt auch, dass Luke eben ihre erste Liebe ist und kehrt dann tatsächlich in die Realität zurück und ist dann auch in ihrem Wesen so gesehen völlig verändert durch ihre Erlebnisse, die sie halt hatte. Ist also viel offener im Umgang mit anderen Menschen und vertraut auch mehr auf die anderen. So kann auch mal Arbeit abgeben. Und tatsächlich wird auch ihr Film zu einem sehr großen Erfolg, weil sie halt nun mal jetzt die Erfahrung hat. Tatsächlich war es ein wirklich interessantes Happy End. Und eigentlich wird nur noch Basti haten, denn das war halt nicht Bastis Happy End.
Alter, wie krass kann man sich vertippen? Ja, also ich bin tatsächlich ein bisschen unsatisfied mit dem Ending. Aber mich hat es schon ein bisschen getröstet, dass die am Ende in der Realität waren, falls jemand aufgepasst hat.
Ja, also so halb. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich in der Realität waren.
Und ich weiß auch. Ich hoffe, dass es waren.
Das waren irgendwelche weirden, naja.
Da muss ich aber sagen, da hat man bei der Szene gemerkt, da hat ja Natsuko immer noch dieses komische Horn in den Haaren gehabt und das hat geleuchtet. Weil Unio in der Nähe war.
Warum hat sie eigentlich dieses Horn gehabt?
Wir haben die es in die Realität geschafft.
Oder vielleicht ist sie auch einfach ein Polizeiwagen. Was?
Okay. Ist das ein Teaser für die zweite Season von Zenshu?
Reincarnated as a Polizeiwagen into the world after I was reincarnated in another world?
Was? Ja, ist es jetzt etwa reincarnated? Oder was? Also wirklich. Die Weiterentwicklung des Isekais.
Der Re-Re-Re-Isekai. Und dann wird es nochmal geisekai und dann ist er wirklich ein Einhorn geworden. Vielleicht war die Einhörner ja früher auch die Vorgänger eines Polizeiwagens.
Ja.
Alles klar. Was für Entschlüsse ziehen wir hier jetzt, bitte? Nein.
Okay, lass mal.
Die Episode war für mich eine 10 von 10 und der gesamte Anime ist auch einfach eine 10 von 10. Da hat Mappa einfach mal ein richtiges Kunstwerk rausgehauen. Das muss man denen lassen, egal ob man das Studio gut oder schlecht findet. Das war einer der besten Original-Anime, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
Ja, kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Also ich muss der Folge auch wenn es unsatisfying war, ich war eigentlich erst bei der 9,5 von 10. Aber dann habe ich dann über die letzten Tage, habe ich dann doch noch ein bisschen TikTok und habe die Szenen gesehen und dann war schon krass, deswegen doch 10 von 10. Und insgesamt ist es tatsächlich eine 9,42. Aber ich habe es doch auf eine 10 aufgerundet, weil es schon krass war. Deswegen 10 von 10. Muss ich schon sagen.
Dann bin ich ja heute der Hater. Ich war enttäuscht, dass es nicht das Bad Ending gab. Sehr enttäuscht. Dafür war ich aber positiv überrascht, dass sie wieder in die Realität zurückgekehrt ist. Das hat es für mich schon geredet.
Ich hab's gesagt. Es ist wie World in Colors. Es ist wie World in Colors. Das habe ich schon vor 10 Folgen gesagt, dass es so passieren wird.
Ja, ja. Und deswegen ist für mich die letzte Episode auch eine 10 von 10. Aber ich glaube, in der Gesamtbewertung bin ich ein bisschen schlechter.
Nee, du hast definitiv besser bewertet als ich. Aber ist egal, mach eine 9 von
10. Was? Ja, ich mache eine 9 von 10 insgesamt.
Ist schon ein bisschen Hate, muss ich gerade sagen.
Ja, aber ist so. Vielleicht wäre es sogar eine 8 von 10, wenn ich das arithmetische Mittel bilden müsste.
Nein, das ist ja definitiv keine 8 von 10. Du hast jede Woche eine 10 gegeben.
Ich? Nee, kein Fall.
Andreas.
Hausaufgabe.
Du hast öfters eine 10 gegeben als ich auf jeden Fall.
Wirklich? Okay.
Ich glaube schon. Ich glaube, ich war der größte Hater in Senshu, glaube ich.
Okay. Hausaufgabe, Basti. Kannst du mal das arithmetische Mittel bilden bei mir?
Nee, ich bin ja kein arithmetisches Mittel.
Okay, dann nicht.
Ja, okay. Andreas, dann mach mal mit einem anderen arithmetischen Mittel weiter. Midaka Kuroiwa.
Mit Daka Kuroiwa. Ja.
Alles gut?
Ja, natürlich. Mir geht's immer blendend. Und mit Daka Kuroiwa anscheinend auch. Aber wen es nicht blendend geht, ist es Mona. Weil Mona kam aus diesem Riesenrad-Erlebnis so raus, dass sie mit ihren Gefühlen jetzt plötzlich sicher ist. Ich bin verliebt, aber es ist unangenehm und ich will heim. Und da die anderen dann sagen, ja, der Tag ohne dich bringt es eigentlich nicht. Ja, dann gehen wir auch heim. Und Asahi, dann, warum geht ihr jetzt alle heim? Ich hätte gerne Zeit mit Kuroiwa verbracht, wenn die nicht da ist. Aber gut, es sind alle heim. Und danach, Mona in der Straßen, im Zug oder so, Straßenbahn, Bus oder was das war, redete mit ihrer Freundin Tomo und da hat sie dann eingestanden, ja, ich sehe es jetzt ein, du hattest recht, ich bin in ihn verliebt, bla bla bla. Und so spielte sich's dann, weil sie irgendwie verliebt ist, dass er am nächsten Tag krank war. Sie hatte Fieber, weil sie sich verliebt hat. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend ist es sehr hitzig. Oder, Basti?
Was hitzig? Ja, ich habe gerade nicht aufgepasst, sag nochmal.
Ja, Mona ist krank geworden, weil sie sich verliebt hat. Ist so eine hitzige Sache.
Ja, schon ein bisschen.
Naja, Mona hat dann zumindest Langeweile, weil sie krank im Bett liegt und ruft in der Mittagspause dann Tomo an, die in der Schule ist. Und was macht Tomo? Statt mit Mona zu reden, tut Tomo Kuroiwa mit aufs Dach schleppen und sagt, hier, Handy, red mit Mona, ich bin kurz auf Toilette. Und das Gespräch, das läuft auf der einen Seite eigentlich relativ gut. Und das ist flüssig und es ist nichts unangenehm für Mona mehr, bis die Mutter von Mona ins Zimmer reinkommt. Und da Mona sich dann irgendwie schämt, ich rede mit einem Jungen, die darf das nicht wissen, sonst tut sie mich da ein Stichlein machen und so weiter, versteckt sie das Handy. Und wohin versteckt sie das? Hier ist ein Bild. Ja, in Orte, die Kuroiwa in seinem Leben noch nie gesehen hat und auch nie wieder vergisst, weil er einen psychischen Schaden dadurch erlitten hat. Naja, er hat ihre Unterhose gesehen. Gut, am nächsten Tag, das war die nächste Szene, war Mona dann wieder gesund. Und da habe ich erst mal gedacht, jetzt kommt wieder so ein Ich-bin-100%-Girl. Aber es war eine Andeutung, aber nee. Und dann war sie zurück in der Schule. Ja, alles super, schön. Und danach setzt es sich hin, sieht Kuroiwa, wird wieder so rot und kommt darauf nicht klar, dass sie ihn sieht, ist voll zu der Asahi geworden, die am Anfang der Season da war und immer rot wurde. Und dann fällt ihr natürlich ein Radiergummi auf den Boden, den will sie aufheben. Ihre Finger berühren die Finger von Kuroiwa, weil er das auch aufheben wollte für sie dann. Und danach rastet die aus und rennt aus dem Klassenzimmer raus und aus der Schule und das war der Anime.
Ja.
Episode
was heißt das jetzt?
8 von 10.
Finde ich gar nicht so schlecht, eine 9 von 10.
Und overall, Basti? Weil der ist jetzt auch abgeschlossen.
Tatsächlich hat es arithmetisch im Mittel eine 8,54 ergeben. Aber ich habe trotzdem nachgegeben.
Ich gebe auch eine 8.
Ja.
Das ist einer der Anime von mir gewesen. Und dann gibt es ja noch dieses komische Girl und den Boy, die geheiratet haben, die eigentlich nicht sich hassen irgendwie.
Das hatest du so.
Okay, wenn ich jetzt was haten soll, dann hate ich jetzt Mona. Weil Mona ist überhaupt nicht der Typ von mir, ich hasse sie, so wie sie ist. Und ich gönne lieber Asahi Kuroiwa, weil die besser ist. Außerdem ist Mona blond.
Ach du, gegen Blonde?
Ich war auch mal blond vor 15 Jahren.
Ich war auch mal hellblond, als ich klein war, so im Kindergarten.
Ja.
Also das ist ein Hate. Alles andere, was ich sage, ist ja nicht mal...
Liebe Zuhörer, was? Reas hatet einfach Basti und mich hier absolut.
Ja.
Naja.
Ach, unverzeihbar.
Was? Ja,
deswegen ist das jetzt die letzte Episode, weil wir dann auf uns alle keinen Bock mehr haben. Wir haben uns verstritten.
Ich habe gerade einmal kurz stoppen. My Anime List, Sequel, Kuroiwa Medaka. Also es gibt eine zweite Season anscheinend.
Was? Nein. Nein. Ich hate Mona. Ich hate Mona. Das, nein.
Das steht auf jeden Fall so da.
Okay, gut, machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Getting married to a girl I hate in my class. Was ist passiert? Akane erinnert sich anscheinend auch sehr wohl, dass sie damals das Mädchen war auf dieser Feier. Und dementsprechend wundert es mich, dass unser Saito eigentlich, der so ein Superbrain ist, wie Isaac Newton persönlich eigentlich erst zu spät gerafft hat. Ja, Basti?
Der hat's noch nicht mal gerafft.
Der hat's in der letzten Episode gerafft, als sie gesagt hat, willkommen zu Hause.
Er hat's gedacht, aber er ist sich immer noch nicht sicher. Er hat gedacht, sie ist es, aber dann hat er gesagt, nee, die ist ja viel zu böse. Oder die hasst mich ja. Das kann ja nicht sein. Ich glaube, das lag einfach daran, weil sie damals lange Haare hatte und jetzt hat sie kurze Haare.
Ja, das könnte es sein. Und da sie früher netter war und jetzt eigentlich auf jeden Mist ausrastet, aber gut. Wo war man? Jetzt anfangen, zurückdrehend zu dem Schuljahresbeginn in der Oberstufe, war das ja so, dass sie ihn sofort erkannt hat und gesagt hat, ey, schon lang nicht mehr gesehen. Und er, kennen wir uns überhaupt?
Das ist immer der Schlag ins Gesicht.
Und deswegen verstehe ich, warum die so einen Groll hatte auf ihn und auch den Groll immer noch hat. Aber naja.
Die absolute Zundere auch ein bisschen so, aber sehr geil.
In der Zwischenzeit geht dann Saito mal einkaufen, weil die müssen ja auch getrennt einkaufen, sind sie jetzt auch nicht. Und da trifft er dann beim Einkaufen auf Himari, wo er sie erwischt, wie er von zwei Dudes angebaggert wird und so weiter und verscheucht dann diese.
Es waren drei Dudes.
Dann waren es halt drei Dudes. Und als Belohnung kriegt er dann von ihr einen Kuss. Ein Lippenkuss. Und die Situation ist jetzt halt nicht unbedingt besser, weil am nächsten Tag gab es ein Foto von dieser Szene in dem Klassenchat und das wurde Gesprächsthema Nummer 1 und Akane hat es dann nimmer ausgehalten und jetzt hat sie klare Worte mit Himari gesprochen und gesagt, nein, Ende. Und dann war 5 Minuten Zickenkampf erstmal. Aber danach haben die sich so geeinigt irgendwie oder dann kam heraus, Himari hat das extra gemacht, dass Akane darauf kommt, dass sie jetzt in ihn eigentlich verliebt ist. Und danach haben sie sich irgendwie so geeinigt, ja, wir werden jetzt alle beide das Beste tun und keiner von uns wird verlieren, so in dem Sinne. Und dann war der nächste Tag und dort ging dann der Zickenkampf weiter Und ja, keine Ahnung, Akane beschimpfte dann irgendwie Saito und hat ein peinliches Gesicht gezogen und stöhnte dabei und das war das Ende?
Ja.
Also,
keine Ahnung.
Ich weiß es nicht, Kuroiwa und Getting Married sind irgendwie so, haben so seltsame Endings gehabt, mit denen ich mich nicht irgendwie zufriedenstelle. Deswegen, Getting Married dieser Episode eine 8 von 10.
Ich habe tatsächlich eine 9 von 10.
Und overall?
Weil drin war. Gibt tatsächlich das arithmetische Mittel an den 9,25? Da muss ich wohl eine 9 geben.
Ich gebe auch eine 9, weil ich den besser bewerte als Mona.
Der.
Aus Prinzip.
Ja, Andreas, und was du jetzt mal brauchst ist?
Die Tasse Kaffee.
Die hatte ich heute schon. Nee, heute hatte ich nur eine Tasse.
Okay.
War das jetzt Basti sein Opening?
Oh, 10 von 10.
Danke. Habe ich lange überlebt, dass ich so ein Opening raushaue. Okay, sind wir schon dran mit dem Opening. Also ich habe tatsächlich mal ein Opening rausgesucht. Keine Ahnung. Anime ist okay, 8 aus 10. So. Spannig kommt immer jede Season raus, irgendwie gefühlt. Ich fange ihn dann immer wieder an und höre ihn dann immer auf, so, aber schaue ihn dann am Ende der Season halt fertig, so. Ja.
One Piece?
Nee, tatsächlich Shangri-La Frontier. Weiß nicht, ob das jemand mal sagt.
Ja.
Das ja. Opening 2. Danger, Danger. Ja, mach ich jetzt mal an.
Ja.
Das war's. Das war das Opening.
Ja, also ich muss sagen, das hat mir ziemlich gut gefallen. Jetzt weiß ich auch, warum du das sicherlich meintest, dass mir das gut gefällt, weil ich halt nur ein großer Rock-Fan bin und dann hat mir da gemerkt, die Metal-Einlagen waren am Start. Also ja. Musikalisch ziemlich gut, würde ich auf jeden Fall eine 9 von 10 geben. Die Visuals waren sehr dynamisch und auch sehr colorful, würde ich mal behaupten. Also allgemein schön animiert auf jeden Fall. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, worum es geht, das sah mir jetzt irgendwie aus, als wäre das so in die Richtung SAO gehend mit meintest du ja, ne, mit den SAO-Vibes. Dass die also offensichtlich irgendein VR-Game spielen. Mhm. Das fand ich eigentlich ziemlich cool gemacht, mit den, wie die Charaktere vorgestellt wurden und so weiter. Ne, und was die offensichtlich für Abilities haben, mit denen sie kämpfen können. Auch wenn offensichtlich, ich denke mal hier, der Protagonist wird der komische Halbmensch, Halbadler-Typ sein.
Ja, der mit dem Vogelkopf, genau.
Mhm, der tut. Der wurde jetzt so gefühlt fast nicht gezeigt. Also auf jeden Fall, da wurde versucht, im Opening eine gewisse Mystik aufrechtzuerhalten, würde ich behaupten.
Ja.
Und sonst hat mir das wirklich, wie gesagt, sehr gut gefallen. Auch die Abstimmung. Ich habe gesehen, dass die Charaktere ganz am Anfang einmal in der Übersicht gezeigt wurden, so gesehen. Und dann im Nachhinein nochmal denke ich mal, nach Bedeutung etwas mehr oder etwas weniger Screentime gekriegt haben.
Mhm.
Insgesamt roundabout würde ich sagen 9 von 10.
Cool. Ja, Andreas? Pate?
Es ist eine 9 von 10, da hat der Lorenz recht.
Hey, ich hab dir das schon mal vorgespielt oder hast du eine 8 von 10 oder so gesagt oder eine 7 von 10?
Echt?
Ja.
Tja, heute ist Andreas halt gut drauf.
Ja, okay, ich würde dem Opening tatsächlich eine ich bin eine 10 von 10. Ich habe das mir gerade angehört. Ich fand diese eine Szene, wo er dieses Schwert gezogen hat, wo man diesen, da hat er ja irgendwie sein Schwert bewegt, hat man so ein Schwert-Hieb gehört, das fand ich
cool. Ja, das war ziemlich cool. Die Einarbeitung da.
Ja, deswegen, keine Ahnung, ich glaube, ich gebe eine 9,5 von 10. Ja. Sehr gut analysiert, Lorenz.
Das ist meine Stärke. Und jetzt kommt die Rubrik, wo ich nicht so stark bin. Und zwar das Random Wort der Woche.
Ja.
Unser leidliches Rubrik, ja. Und zwar ChatGPT haut diese Worte, dieses Wort, okay, diese Woche als Wort folgendes heraus. Fisch.
Warum? Warum tun die uns das an?
Warum weißt du, wisst ihr das denn nicht?
Also das wäre schon mal einmal dieser komische Phishing-Anime. Von den
positiv, negative Engländer.
Ja, genau. Ja.
Dann natürlich Josie the Tiger and the Fish, wie es dann damals schon sagt.
Ja.
Boah.
Ja, es gab auch mal so ein Anime, wo der Bösewicht immer so eine Fischmonster, also so eine Fische auf zwei Beinen beschworen hat. Was war denn das?
Alter, mir ist
das Einzige, was ich weiß, ist dieser eine Aquadom-Anime, da geht's so um so Aquarium-Scheiß, vielleicht damit Fische. Dann, ja, Josie und Tiger, der Fisch geht's auch um Fische, weil die da auch tauchen.
In Konosuba als Aqua irgendwie da, da gab's doch so eine Szene, wo sie tausende Fische hatte, oder?
Natürlich, auch den Bezug zu unserem Podcast zu nehmen. Lassen. Fairy Tale 100 Year Quest gibt es auch eine Folge oder ein paar Folgen, wo es ja in diesen komischen Stadt, wo die Leute entweder Fische oder Menschen so sein können, wenn das Wasser da ist.
Du meinst also diesen einen Arc von One Piece auch?
Von One Piece, also den Fischen mit Island Arc?
Ja, genau, mit Arlong.
Achso, nee, den, ja, okay, den Arc, ja, den kannst du auch machen. Ja, ist ja gleich.
Ja, okay, ja.
Das ist der, wie heißt denn der? Na, wohl Arlong ist East Blue Saga.
Ich weiß das nicht, das ist der einzige Typ, den ich mir gemerkt habe. Neben Jim Bay. Als Fischmenschen.
Also.
Ja, ich guck das halt nicht. Hatet mich, wenn ihr wollt.
Hate.
Ja. Ja, mir fällt nichts mehr ein. Ich habe ja gesagt, ich bin ja nicht so stark.
Also ich finde das Wort Fisch jetzt auch sehr schwer.
Ja, Fisch ist es ja in manchen. In Fisch steht ja auch für Ichthos, Jesus Christus. Was? Jetzt kommt wieder so. Jetzt kommen wieder andere Analysen.
Ja.
Und natürlich dann auch Fire Force. Natürlich die eine Tippin, die ist ja auch irgendwie Nonne oder so ein Scheiß. Wie heißt die? Genau, wie die heißt. Das war eine krasse Herleitung. Nein, Spaß. Ja, Andreas, hau mal raus.
Okay. ChatGPT kann auch Beispiele raushauen. Und zwar haut es als Beispiele hier jetzt den Ghibli-Film Ponyo heraus.
Oh, das war so klar. Den wollte ich nicht erwähnen, aber okay.
Okay. Lou Over the Wall, Children of the Sea, dann Arakawa Under the Bridge und Umi Monogatari.
Wie heißt der? Children of the Sea. Was ist denn das für einer?
Children of the Sea. Ein wunderschöner, tiefgründiger Film mit starker Meeresatmosphäre. Fische und andere Meereslebewesen haben fast schon eine spirituelle Bedeutung.
Den kenne ich selbst, aber ich weiß nicht, was es da geht. Ja. Dieses Arakawa Under the Bridge, what the hell? Was ist da mit Fischen?
Ein seltsamer, humorvoller Anime, in dem ein Typ unter einer Brücke lebt. Mit jemandem, der sich für eine Venus-Fischfrau hält.
Achso, ja, ich fand den komisch. Ich hab den gedroppt noch.
Selbst ChatGPT sagt, abgedreht, aber unterhaltsam.
Warum ist denn zu abgedreht?
Gut, drehen wir dieses Rubrik auch ab. Für heute.
Okay.
Wir haben ja bald eine neue Season. Da können wir ja wieder was Neues raushauen.
Müssen wir uns doch mal was einfallen lassen.
Du meinst neue Formate?
Ja, ich hab eine Idee. Wir spielen nächste Season, spielen wir immer eine Runde Anime Stadtlandfluss.
Ach, du Scheibenkleister.
Das ist ja voll die coole Idee. Ein Ort in dem Anime, dann ein Charakter, männlich, ein Charakter weiblich, eine Serie, eine Fähigkeit, keine Ahnung, weiß ich da nicht.
Und dann muss uns ChatGPT einen random Buchstaben rausschmeißen, ja?
Ja.
Ja.
Und dann wird's
genau. Erst.
Dann machen wir
Okay. Ja,
Und wer verkackt, der muss ein 12-Folgen-Anime gucken. Endgegner für dich und Andreas.
Also nee. Was? Die Regeln werden wir noch ein bisschen besser formulieren und deutlicher für uns alle machen.
Und bei mir wär's, wenn ich verliere, ich darf kein Anime mehr gucken.
Oh, ja.
Für eine Woche. Das wäre end.
Was machst du da mit deinem Leben?
Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall, liebe Zuhörer, ihr könnt gerne eure Meinung dazu geben, auch uns persönlich. Wenn ihr uns zuhört, könnt ihr es auch uns persönlich sagen. Von unserer Seite, Basti, meiner und Lorenz seiner, gibt es bestimmt ein paar Zuhörer, oder?
Bestimmt, vielleicht.
Ja, sagt eure Meinung dazu und wenn nicht, oder besser, wenn ihr dafür zustimmt, gibt ihr einen Schlag in die Fresse und wenn nicht, gibt ihr einen High Five.
Lorenz, viel Spaß.
Danke.
Oder macht, was ihr wollt. Das ist eigentlich egal. Das ist jetzt nicht ernst gemeint. Also ich hafte jetzt für nix.
Ja, wir haften für nichts. Wir wollen hier, wir sind hier nicht gewaltverherrlichend oder sowas. Also.
Ja, gut. Und bevor wir uns hier jetzt noch weiter um Kopf und Kragen reden, kommen wir zum Ende des Podcasts und zwar mit der letzten Rubrik, die ich heute noch raushaue. Und zwar dem Random Fact der Woche. Und zwar geht es bei mir dieses Mal wirklich random umher. Und zwar, Leute, fällt euch eine Landschaft ein, die ihr überhaupt nicht mit Japan assoziieren würdet?
Die Windows XP Desktop Hintergrundbild.
Nein, das meine ich nicht.
Genau.
Ich meine eine Wüste. Und zwar gibt es ja in Japan tatsächlich eine kleine Wüste. Und zwar nennt sich das...
Ja, ich glaube, ich kenne die.
Ja, Totori Sakyo. Beziehungsweise die Totori-Dünen. Und zwar sind das die größten Sanddünen und erstrecken sich an der Ostküste Japans in der Präfektur Totori und haben doch einen ganzen Durchmesser von 30 Quadratkilometern. Wow. Riesig groß. Ja, aber trotzdem gilt es so gesehen als nicht überdimensionaler Strand, sondern tatsächlich als Wüste. Und diese Wüste, diese Dünen sind halt über Jahrtausende entstanden, weil nun mal Sand aus den Granitschichten des naheliegenden Gebirges gewaschen wurde durch Flüsse, die zum Meer geflossen sind. Und die Meeresströmung bzw. die Winde haben dann eben den Sand entlang der Küste abgelagert und formten eben diese berühmte Dünenlandschaft, wie sie auch in allen anderen Wüsten zu sehen ist. Die Totori-Dünen haben aber auch eine Besonderheit, und zwar können sie tatsächlich einen sehr großen Höhenunterschied von bis zu 90 Metern erreichen. Also wenn du dann unten im Tal stehst und mal nach oben guckst, 90 Meter, das ist nicht so wenig, ne? Und es gibt auch so gesehen kleine Naturschauspiele, und zwar einmal die sogenannten Suribachi. Das sind so schüsselförmige Vertiefungen, die in das andere Extrem gehen, und zwar in eine Tiefe von bis zu 40 Metern. Und an den Hängen dieser Suribachi entstehen, sagen wir, Sandmuster, die im Japanischen Furen genannt werden. Und die sehen so ein bisschen aus wie so ein Bambus-Muster. Also wenn man so, wie die ihren Garten da haken, ne? Und tatsächlich kann man da auch touristisch durch die Gegend. Man kann da tatsächlich Kamelritte durchmachen. Man kann aber auch ein sehr einzigartiges Museum besuchen. Und zwar das Sandmuseum, welches eben auf der Welt nur ein einziges Mal vorhanden ist. Und zwar genau da. Und das stellt Sandskulpturen aus, die jährlich wechselnden Themen angepasst werden. Ja, und es gibt auch ein weiteres Naturschauspiel. Und zwar sind die Totori-Sanddünen nicht nur dafür bekannt, dass sie riesig groß sind, sondern sind auch noch als singende oder schreiende Sanddünen bekannt. Denn wenn so gesehen sich Sand von diesen Dünen herunter bewegt, also zum Beispiel durch drauf rumlaufen, kann es dazu kommen, dass eben ein summendes oder brummendes oder quietschendes Geräusch entsteht. Und dadurch haben die eben ihren Namen bekommen, eben als schreiende oder singende Dünen. Und das liegt einfach nur daran, dass eben sehr feiner, trockener Sand mit einem hohen Quarz- und Silikatanteil durch Reibung, die eben dann entsteht, wenn Druck ausgeübt wird, sich verschieben und aneinander gleiten und rutschen und dadurch eben Vibrationen erzeugen, die dann eben zu diesen Quietschgeräuschen bzw. dem Brummen führen. Ja, und ich habe auch nochmal einen kleinen süßen Blog gefunden, wo ich da mal ein paar Bilder rausgeholt habe, damit ihr dann euch das auch visualisieren könnt. Das war mein kleiner Fact über die einzige, größte, kleinste, tollste, trockenste, nasseste Wüste Japans.
Ja, schön cool, wenn man so viele Eigenschaften hat.
Ja, aber die einzige. Ja. Von dieser Wüste ja. Habe ich auch gehört. Die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht zu sehen. Aber werden wir in unserem Japan-Urlaub jetzt nicht integrieren?
Nein.
Ja, im nächsten.
Dann kommen wir ja nach Ägypten.
Nein.
Da haben wir mehr von.
Das nächste Mal gehen wir nach Lateinamerika.
Muchas gracias.
Und der Lorenz weiß bestimmt, warum ich Lateinamerika sage. Und der Basti, der die Reels nicht anschaut, der weiß es nicht.
Ja, genau so ist es.
Rich aber and famous.
Das sind wir Europäer. Und dort, Basti, so dass du das weißt, wenn du sagst, dort ist eine 10 von 10, also irgendein Fra, dann ist die dort in Wirklichkeit so eine 7 von 10 und keiner will sie.
Okay.
Ja.
Ja, deswegen habe ich das jetzt gesagt, aber egal. Wir wollen wahrscheinlich unter einer Stunde werden. Schaffen wir das? Ja, so knapp. Gut, Feedback hier. Schön, dass ihr im Podcast vorbeigeschaut habt. Und Social Media, wir sind auf x.com, auf ehemals Twitter eigentlich, TikTok, Instagram, YouTube, alles. Und Podcast-Plattformen auch überall. Schreibt Kommentare und danach sehen wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt
Degenerate Donnerstag.
Und somit eine degenerate-tastische Woche und wir sind da Nords.
Tschüss.
Bis in eine Woche.
Ciao, ciao.
Mit Kakao.